sehe euch quasi abhupen nach oben. Hervorragend.
Hirn und Hupen mit Miabi Kawai und Vreni Frost.
Frau Kawai, sind wir dabei?
Frau Frost, wir sind mal dabei.
Ja, bei Hirn und Hupen. Wir sind in der Expertinnenfolge unseres Themenblocks über Körperwahrnehmung.
Richtig. Und da haben wir natürlich viel zu sagen, aber es gibt noch ganz viele tolle, wichtige Menschen, die sich da richtig gut auskennen, was zu sagen haben.
Deswegen wollen wir gar nicht lange drumrum reden, sondern sehr viel Zeit lassen, um wichtige Dinge zu besprechen mit unserer Expertin Dr. Anthony Post.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Und wir freuen uns erst. Du warst für uns direkt super spannend, denn ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Danach sagst du, ob ich damit richtig liege. Du bist zertifizierte Ernährungstherapeutin, Beraterin für intuitive Ernährung und du arbeitest gewichtsinklusiv nach dem Konzept von Health at Every Size. Also du berätst, coachst, du gibst Workshops und du hast auch ein Buch dazu geschrieben, ein Anti-Diät-Buch, das heißt Gesundheit kennt kein Gewicht. Und du hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Iss doch, was du willst.
Da fühle ich mich sehr verstanden.
Alles richtig, genau. Ich berate, ich coache, ich habe letztes Jahr mein erstes Buch geschrieben, zusammen mit meiner Co-Autorin, Freundin, Kollegin Petra Schleifer, was wahnsinnig spannend war. Und ja, den Podcast gibt's seit 2020, den habe ich so mitten im ersten Lockdown mal schnell übers Knie gebrochen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, dieses Thema ist so wichtig, Health at Every Size, Anti-Diät, intuitive Ernährung, diese Themen sind so wichtig, die müssen irgendwie da raus in die Welt. Und damals war das irgendwie spannend und in Podcast zu hören und dann war das so eine fixe Idee und ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, wie sehr sich das alles so, ja, ein bisschen verselbstständigt hat in den letzten 3 Jahren.
Finden wir großartig. Und packen das natürlich alles in die Shownotes. Genau. Finden wir dich auch auf Instagram?
Man findet mich auch auf Instagram, ja. Ich habe das letztes Jahr so ein bisschen wenig gemacht und wenig gepostet. Aber ich habe vor, da jetzt wieder mehr Energie auch reinzugeben, weil es einfach auch eine ganz, ganz tolle Anti-Diät-Community auf Instagram gibt und allgemein auf Social Media auch.
Ich glaube, es ist @DrAnthonyPost, klein und zusammen.
Genau.
Aber auch das packen wir euch in die Shownotes.
Anthony, eine kurze Fun-Frage zu Beginn. Besitzt du selbst noch eine Körperwaage?
Ja, ich besitze tatsächlich noch eine Körperwaage. Die steht bei uns im Bad, so eingestaubt unterm Schrank. Und ich werde die wahrscheinlich irgendwann loswerden, aber das auf jeden Fall medienwirksam, weil dann möchte ich die auch so mit dem Vorschlaghammer zerdeppern. Also wir haben tatsächlich noch eine Waage, weil ab und zu braucht man die mal, wenn man zum Beispiel in Urlaub fliegt und dann mal einen Koffer wiegen muss oder so. Oder mein Kleiner, der ist, also mein Ich habe 2 Kinder, mein Kleiner, der ist letztes Jahr operiert worden, der hatte so eine kleine OP und da war es eben auch wichtig, ihn da mal auf die Waage zu stellen, damit die eben die Narkose richtig dosieren können. Also für sowas haben wir noch eine Waage und falls du mich jetzt gleich noch fragen willst, ob ich da drauf steige, ich hab keine Ahnung, wann ich das letzte Mal drauf stand. Also dieses Jahr definitiv nicht, letztes Jahr bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht.
Miabi, wann standst du das letzte Mal auf der Waage?
Lustigerweise habe ich genau in diesem Moment darüber nachgedacht, kalt erwischt, keine Ahnung. Ich habe da ja immer so ein, also man, ich bin ja nicht komplett frei davon, meinen Körper irgendwie zu erfühlen und zu betrachten und gehe dann aber nicht auf die Waage, weil ich denke, was soll ich mit dieser Zahl anfangen? Das ist ja dann auch wieder eine Zahl, die dann irgendwie nur einen Vergleich zu irgendwas setzt und was macht das dann mit mir? Also was ziehe ich aus dieser Information von dieser Zahl? In der Regel wahrscheinlich eher Frustration. Deshalb habe ich keinen Bock. Ansonsten brauche ich die Information nicht. Und bin dann eher, mein Maßstab ist dann eher so, die Hose saß auch schon mal besser. was ich mit der Information anfangen soll, ist natürlich jetzt die nächste Frage. Aber deswegen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf der Waage war. Und du, Vreni?
Gestern. Ja, ich habe ja in der ersten Folge dieses Themenblocks erzählt, dass ich gerade versuche abzunehmen. Erfolgreich und auch zum ersten Mal auf eine sehr unkomplizierte, easy Art und Weise. Und davor stand ich sehr, sehr lange nicht auf der Waage. Anthony, zum Hintergrund. Ich hatte früher eine Essstörung und habe mit 30 eine chronische Erkrankung bekommen, habe sehr stark zugenommen durch Cortison und habe auch bis heute noch nicht so richtig zu meinem Körper gefunden und bin aber da auf einem ganz guten Weg, habe mich aber mit so viel mehr Gewicht einfach nicht mehr wohlgefühlt, weshalb ich die Waage gerade aber nicht nutze, um eine bestimmte Zahl zu erreichen, sondern eher zu gucken, ob es einen Fortschritt gibt. Und wenn ja, was für einen. Deswegen stand ich gestern drauf, aber ich stelle mich nicht so wie früher, stand ich ja während der Essstörung zweimal täglich drauf. Also mindestens. Deswegen ja, gestern. So, können wir weitermachen?
Naja, es ist aber eigentlich ein ganz interessantes Thema, ne?
Ja, absolut. Warum sagst du denn, Anthony, dass Gesundheit kein Gewicht kennt?
Naja, das soll schon so ein bisschen polarisieren. Wir haben ja unser Buch auch so genannt. Und das soll die Leute zum Nachdenken anregen. Warum glaube ich, dass ich gesünder bin, wenn ich schlanker bin? Warum glaube ich mich dann besser zu fühlen, wenn ich schlanker bin? Na, das ist vielleicht auch eine Frage, die du dir stellen kannst, wenn du gerade versuchst abzunehmen. Was soll mir das denn geben? Also es ist ja nicht die Zahl auf der Waage, ne, wie Mia gerade gemeint hat, was soll mir die überhaupt sagen? Was will ich mit der anfangen? Sondern ganz oft wollen wir ja schlanker sein, weil uns das dann ein bestimmtes Gefühl gibt oder bestimmte Türen für uns öffnet, von denen wir glauben, dass sie vorher geschlossen sind. Und wir in der Anti-Diät-Bewegung, wir glauben wirklich, dass die Zahl auf der Waage oder das Gewicht so gut wie überhaupt keine Aussage über den Gesundheitszustand einer Person treffen kann. Ja, wir sehen natürlich die ganzen Studien, wir sehen den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht. Wir glauben aber, dass es viel zu kurz gedacht ist, dann zu sagen, jawohl, das Gewicht ist schuld, das hat die Krankheiten verursacht, weil wir uns auch angucken müssen, wie diese Studien gemacht sind. Das sind in der Regel epidemiologische Studien, das bedeutet, da wird eine große Bevölkerungsgruppe beobachtet, über Jahre, über Jahrzehnte beobachtet und dann werden sozusagen die Daten, die in der Zeit gesammelt werden, ausgewertet. Und dann sieht man dann halt beispielsweise sowas wie die Menschen, die mehrgewichtig sind, die haben ein höheres Risiko für XY. Und dann wird da einfach viel zu oft verkürzt. Und dann heißt es, ja, ist ja logisch, ja, das Körpergewicht verursacht XY. Wenn wir dann aber mal reingehen und Studien bereinigen, heißt es, also wo wir dann auf Kofaktoren schauen, dann sehen wir beispielsweise, dass in diesen Studien ganz oft irgendwelche Kofaktoren auch gar nicht berücksichtigt werden. Also sowas wie Diätgeschichte, wie Essstörungsvergangenheit, wie Diskriminierungserfahrungen, wie Stigmatisierung. Wir wissen beispielsweise, dass in Deutschland, das mag auch immer niemand gerne hören, dass wir eine soziale Ungerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung haben. Also dicke Menschen gehen beispielsweise seltener zum Arzt. Die werden dort
absolut diskriminiert.
Genau, weil sie ja wissen, sie müssen mit Beschämungen rechnen. Sie wissen, sie müssen damit rechnen, dass sie gesagt bekommen, ja, dann nehmen sie doch mal ab. Ne? Und dann wird sich ihre Krankheit auch von selbst erledigen. Und das ist halt einfach nicht so. Da vergeht wertvolle Therapiezeit, in der nicht therapiert wird, in der die Leute versuchen abzunehmen. Also wir haben hier einfach so ein ganz, ganz großes Ungleichgewicht in der Gesundheitsversorgung auch. Und das sehen wir eben auch in den Studien, wenn wir auf alle diese Kofaktoren bereinigen, wenn wir also Genetik, Umweltfaktoren und Verhaltensweisen in die Studien mit einbeziehen, dann sehen wir einfach, dass das Körpergewicht überhaupt keine Aussagekraft mehr hat.
Wie begegnest du denn dann einer Krankheit wie ein Typ-2-Diabetes, den hauptsächlich dicke Menschen bekommen?
Das stimmt beispielsweise gar nicht. Das ist das, was wir glauben, dass hauptsächlich.
Also mein Vater ist Diabetologe.
Ja.
Und tatsächlich würde er das so bestätigen.
Ja, das glaube ich auch, weil ich glaube auch, dass er das so gelernt hat. Und ich glaube auch, dass er das beispielsweise auch so in seiner Praxis sieht. Also um das vorauszuschicken, mal, es gibt keine Erkrankung, die jetzt nur schlanke oder nur dicke Menschen bekommen können. Und ja, natürlich wissen wir, dass bei einem hohen Körpergewicht das Risiko für Diabetes Typ 2 stark ansteigt. Und jetzt ist aber halt die Frage, was war denn zuerst da? War zuerst das Körpergewicht da und dann der Diabetes? Oder war vielleicht zuerst die Insulinresistenz da, die dann dazu geführt hat, dass das Körpergewicht steigt?
Man zunimmt.
Und man zunimmt.
Interesting.
Und da gibt es nämlich auch ganz, ganz spannende Studien dazu, dass
aber man, wieso beschäftigt sich keiner damit öffentlich?
Keine Ahnung.
Ich finde es mega spannend, was du gerade sagst.
Das ist die gute Frage. Also es gibt diese Studien, dass man wohl sehr lange, bevor jemand zunimmt, auch schon in den Blutmarkern beispielsweise sehen kann, ja, dass da was aus dem Gleichgewicht gerät. Und wir wissen auch beispielsweise sowas, auch aus Studien, dass Frauen, die ein Trauma erlebt haben, also nicht nur ein Schocktrauma, also Schocktrauma sind beispielsweise Missbrauchserfahrungen oder wenn dir jemand eine Waffe an den Kopf hält oder wenn du eine Naturkatastrophe erlebst, sondern es gibt ja auch Komplextraumata, die ganz häufig auch in der Kindheit geschehen, ne, dass du vernachlässigt wirst oder beispielsweise ist es auch eine Traumatisierung, wenn Kinder auf Diät gesetzt werden, wenn ihnen ständig vermittelt wird, du bist nicht gut genug, ja, du bist nicht richtig, wie du bist, dein Körper ist nicht gut genug, du musst etwas leisten, um liebenswert zu sein, du musst auf eine bestimmte Weise aussehen, ja, damit wir dich akzeptieren, damit wir dich lieben, das ist traumatisierend. Und wir wissen aus Studien, dass beispielsweise eine Traumatisierung bei Frauen das Diabetesrisiko um 50% erhöht.
Krass.
Ja, wir wissen das alles. Ich weiß nicht, warum es niemand sieht. Und deshalb stelle ich mich ja sehr gern irgendwie, ich würde mich manchmal gerne mit dem Megafon irgendwie in die Innenstädte stellen und das alles rausschreien, weil ich einfach nicht verstehe, warum sich da keiner für interessiert, warum das nicht viel, viel mehr auch publik wird. Aber ich kann mir halt auch ja so einen Arbeitsalltag vorstellen von ÄrztInnen. Es ist einfach sehr stressig. Die haben sehr viele PatientInnen, die da durchgehen. Und ich sehe es ja an mir selbst. Ich würde sehr gerne viel mehr Studien lesen, als ich das momentan mache, weil es einfach so viel ist, weil es so stressig ist. Und es ist schwierig, da auch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und du musst ja überhaupt erst mal auf die Idee kommen, dass es diese Studien geben könnte. Wir kommen auf die Welt und sofort, wir werden ja sofort mehr oder weniger geprägt und konditioniert und man könnte vielleicht auch böse sagen, gebrainwashed, dass Dicksein was Schlechtes ist. Und es wird ja auch immer wieder von allen Seiten bestätigt. Wir haben es schon in den Kinderbüchern, dass die dicken Personen oder die dicken, hässlichen Personen, dass die dann auch ungepflegt und faul sind und es sind immer die Bösewichte. Ja, und guck dir doch mal die typische Disney-Prinzessin an. Ja, die ist blond, die ist super schlank, die ist so schlank, dass wenn die leben würde, hätten die Organe gar nicht Platz in ihrem Oberkörper. Ne? Und wir kriegen es ja von klein auf schon so beigebracht. Und dann führt sich das ja fort in der Schule, im Studium, wenn ich Medizin studiere, wenn ich Ernährungswissenschaften studiere. Ich habe Gewichtsstigmatisierung, war bei mir überhaupt kein Thema im Studium. Und dann ist es ja kein Wunder. Ich muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass da noch ein Paralleluniversum existiert mit diesen ganzen Studien. Und dann ist es ja auch so, die Menschen, die Studien machen, die leben ja auch in der Diätkultur. Und es ist urmenschlich, dass wir immer nach dem suchen, was unsere Glaubenssätze und unsere Überzeugungen schon bestätigt. Und es ist sehr anstrengend, da wirklich einen Schritt rauszumachen und von draußen mal sich die Sache angucken. Und das ist auch was mir ganz wichtig ist.
Warum ist unsere Gesellschaft so fettfeindlich? Also was ist der Ursprung dessen? Ich meine, das kann jetzt natürlich eine ewig lange Abhandlung sein, aber wo kommt das her?
Also ich kann dazu beispielsweise das Buch von Sabrina Strings empfehlen. Das heißt Fearing the Black Body. Und die Diätkultur hat zum Beispiel, oder das ist ein großer Teil, der dazu beigetragen hat, war die Kolonialzeit. Also dass sich die frühen europäischstämmigen SiedlerInnen in Nordamerika als die in Anführungszeichen überlegene Rasse angesehen haben. Und die wollten sich sozusagen von den indigenen Völkern ja abgrenzen. Ne? Sie wollten beherrscht, logisch, rational sein, weil für sie waren die Natives, also die indigenen Völker, so eine vermeintlich ja triebgesteuerte wilden Rasse, muss man leider sagen. Ja, also die standen unter ihnen und die haben halt geglaubt, die können gar nicht anders, als sich den ganzen Tag irgendwie da ihren Trieben hinzugeben, ne? Und Völlerei, Lust, Essen, Sexualität, das waren alles diese niederen Triebe. Und da wollten die sich abheben, die Siedler. Und es hat eben nicht gereicht, dass sie sich nur so vom Aussehen, also durch ihre Hautfarbe und ihre Haarfarbe, abheben wollten, sondern sie wollten es eben auch durch ihr Verhalten erreichen. Und es ist auch sehr stigmatisierend. Die SiedlerInnen, die hatten Angst, dass sie sich sozusagen auch vom Aussehen angleichen könnten, ja, wenn sie so schlechte, diese schlechten einheimischen Lebensmittel essen würden. Und so haben die angefangen, so diese Unterschiede aufrechtzuerhalten. Und natürlich spielt da auch Religion eine ganz große Rolle, ja. Das Asketische, das war ja auch immer was, was überlegen war. Und wann kann ich asketisch sein? Ich kann ganz sicher nicht asketisch sein, wenn ich irgendwie 10 Kinder habe, die versorgen muss und dann vielleicht noch aufs Feld muss. Da kann ich nicht asketisch sein, weil da brauche ich Energie, um irgendwie meinen Tag zu wuppen. Also es geht ganz, ganz viel in diesen Strukturen um Macht, um Überlegenheit. Und beispielsweise ist es ja auch so, wenn du als Frau Diät machst, du bist ja den ganzen Tag damit beschäftigt, zu hungern, nicht zu essen, viel Sport zu treiben. Du hast keine Kraft, um die Weltherrschaft an dich zu reißen. Also Diäten sind auch ein sehr, sehr probates Mittel, um beispielsweise Frauen und weiblich gelesene Personen klein zu halten.
Das haben wir auch in der Mode und in der Modegeschichte kann man das ja beobachten. Also ob du da jetzt von Korsett über das Abbinden der Füße in China, die vermeintlichen Schönheitsideale, die letztendlich ja nur die Kontrolle über die Frau waren.
Mhm. Genau.
Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Was mir direkt auffällt, was ich mit euch beiden teilen möchte, ist, und wahrscheinlich kennst du das, Anthony, ich versuche sofort Argumente dafür zu finden, warum dünne Menschen gesünder sind, weil ich es so krass gelernt habe. Also du hast es ja direkt gemerkt, dass ich hier, ja, aber Typ-2-Diabetes und mein Vater als Experte würde das bestätigen, wo ich dann auch gedacht habe, so im Nachhinein, Vreni, halt doch einfach dein Maul und hör zu. aber siehst du, ich komme da null aus meiner Haut, sondern ich bin jetzt, ich sitze hier, nehme das alles an, was du sagst, aber in meinem Kopf ist noch, ja, nee, vielleicht reden die sich das auch alle schön, mal sehen, wer hinter diesen Studien stand und so. Ich merke, ich bin echt gebrainwashed, was das angeht.
Ich finde es total gut, dass du das so sagst, weil das ist auch so die ganz typische Reaktion, die mir begegnet. Also ganz oft so, oh, das ist schon irgendwie spannend, was du sagst und ja, in die Studien, da will ich schon auch mal reingucken, ne? Und dann redest du irgendwie so eine halbe Stunde und dann denkst du so, oh ja, die Person, die hat es wirklich verstanden, die hat es wirklich verstanden. Und dann kommt aber, ja, aber dick sein ist ungesund. Das macht alles Sinn, was du sagst. Aber letztendlich, dick sein ist ungesund. Und wir müssen da was dagegen tun.
So. Ja, das ist so ein kleines Hämmerchen ist hier in meinem Kopf. Und es ist so, das hämmert da gegen mein, keine Ahnung, was da drin sitzt. Dass ich sofort denke, dick sein ist ungesund. Aber vielleicht denke ich nur, ich fühle mich halt nicht schön mit meinem Kortisonbauch, der immer noch da ist. Den finde ich kacke, der nervt mich. Und ich kann den nicht annehmen. Und deswegen will ich den weghaben. Weißt du, so denke ich.
Ja.
Und ich bewundere das total, dass es Menschen gibt wie dich, die davon so frei sind.
Ich bin ja auch nicht frei davon. Es wäre ja ganz seltsam, wenn ich frei davon wäre. Wir leben in einer Welt, und das ist was, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, in der der schlanke Körper der bessere ist, in Anführungszeichen, in der dickfette Körper ja wirklich sekündlich abgewertet werden. Also nicht nur, dass ich KlientInnen habe, die halt auf der Straße angespuckt werden oder die beschimpft werden, ja, sondern unsere Welt ist ja nicht für dicke Personen gemacht, ne? Kleidungsgeschäfte, Flugzeugsitze, Kinositze, Arztstühle, ja. Es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die dir den ganzen Tag, wenn du in einem mehrgewichtigen Körper bist, immer wieder sagen, du bist nicht richtig, du musst abnehmen. Und manche Menschen sagen halt beispielsweise, ja, aber ich finde halt schlank einfach schöner. Und da darf man sich auch fragen, ja, wo kommt denn das her? Ne? Wenn du ganz kleine Kinder, also wirklich so ganz kleine Kinder, ich sag mal ein Jahr alt, wenn du die erlebst, wenn du die anguckst, ne, da ist der Körper noch völlig neutral. Die stellen sich nackt vor den Spiegel und dann gucken die, ne, also dann gucken die, was passiert, dann strecken die den Bauch raus und dann gehen die ins Hohlkreuz und dann, ne, tun die Schultern so nach vorne und dann gucken die sich an. Das ist alles noch ganz, ganz neutral. Und wir bringen den Kindern erst bei, schlank sein ist schöner. Also auch die persönlichen Präferenzen, die man vielleicht hat. Oder auch, na, du sagst jetzt dein Kortisonbauch total abwerten. Das ist was, wovon du dich total distanzieren willst.
Ja, absolut.
Der gehört aber gerade zu dir. Das ist jetzt ein Teil deiner Geschichte. Und du lehnst den so sehr ab, der muss jetzt irgendwie weg. Und auch so diese, na, ich kann mich dran erinnern, so meine Diätzeiten, ich hätte am liebsten so Körperteile weggeschnitten von mir, also Fett weggeschnitten. Also das war alles ganz, ganz arg gewaltvoll auch, ne, was ich mir da so vorgestellt habe, wenn das dann weg ist. Und da würde ich einfach gerne, also ne, wenn ich jetzt in der Beratung wäre, wenn wir jetzt in der Beratung wären, würde ich dann gerne mit dir gucken, was steckt denn dahinter? Also was ist denn genau das, was du nicht annehmen kannst? Hast du Angst, dass du Ablehnung von außen bekommst? Ja, diese Angst ist real, diese Angst ist gerechtfertigt, weil, wie gesagt, wir leben in einer Welt, in der
das ist tatsächlich
dicke Körper verachtet werden. Ja, du kriegst halt vielleicht nicht mehr so schöne Klamotten und es ist vielleicht auch beschwerlicher. Du kannst vielleicht, wenn du irgendwie dich bewegst, wenn du Sport machst, vielleicht ist der Bauch im Weg. Also das sind alles Sachen, ja, die sind da und die können wir auch definitiv so angucken. Die würde ich auch niemals schönreden. Und trotzdem ist die Frage, warum lehnst du das so sehr ab?
Und du hast genau die Antwort eigentlich schon gesagt, weil ich Angst vor der Bewertung von außen habe, die halt sehr hart ist.
Natürlich. Und das ist auch sowas, was wir im Gesundheitswesen beispielsweise sehen. Ich gehe davon aus, dein Vater kennt auch viele Studien. Ja, der weiß auch, dass nicht nur Ernährung und Bewegung und fehlende Willenskraft dafür verantwortlich sind, in Anführungszeichen, dass Menschen dick sind. Ja, der kennt diese genetischen Faktoren, der weiß das alles auch. Und wir sind in meinen Augen mit unserer Gesellschaft jetzt so an einem Punkt, wo uns klar wird, okay, Stigmatisierung, Diskriminierung, das ist schlecht, das verursacht chronischen Stress. Es wird mir wahrscheinlich niemand widersprechen, wenn ich sage, chronischer Stress macht uns krank. Und wir wissen das alles, wir sehen das alles. Und dann suchen wir aber die Lösung auf individueller Ebene. Und das ist das Gleiche, was du gerade machst, ja. Du sagst, die Gesellschaft lehnt mich ab. Das ist was von außen kommt. Ja, wenn du jetzt auf irgendwie einer einsamen Insel wärst, wo es völlig auf Deutsch gesagt, scheißegal wäre, darf ich hier fluchen?
Ja, klar.
Natürlich.
Wo es völlig scheißegal ist, wie du aussiehst, ja, dann würde dich das nicht stören. Oder vielleicht würde dich das stören, wenn wirklich gerade irgendwas ist, wo es dir wirklich im Weg ist, aber bestimmt nicht in dem Ausmaß, wie es das jetzt tut. Und das ist das, was ich meine. Du suchst jetzt hier wieder die Lösung auf individueller Ebene. Du versuchst jetzt dein Verhalten zu ändern. Ich gehe davon aus, du versuchst irgendwie weniger zu essen oder in Anführungszeichen gesünder zu essen. Du versuchst dich mehr zu bewegen.
Ja, gesünder. Ne?
Das ist so das Typische. Ich hoffe wirklich, dass du sozusagen zu den Einhörnern gehörst. Ja, also für mich sind es die Einhörner, die es schaffen, mit einer Diät langfristig Gewicht zu verlieren und nicht ihr Körperbild und ihre Einstellung zum Essen an die Wand fahren. Also ich wünsche dir das von Herzen, dass du da die Ausnahme bist. Aber die wissenschaftliche Datenlage, die sagt einfach was anderes. Die sagt, dass du höchstwahrscheinlich damit nicht erfolgreich sein wirst, dass du danach möglicherweise mehr Fettmasse an deinem Körper hast als vorher und dass dein Selbstbild in den Keller gegangen ist. Und ne, ich sag das jetzt einfach so hart, ich traue mich das jetzt.
Absolut.
Weil ich glaube, du kannst es ab. Und das ist nämlich auch halt was, wo ich immer so Angst habe. Ne? Wir vermitteln halt so dieses, ich streng mich jetzt an, ich nehme jetzt meine Gesundheit in die Hand und ich ändere jetzt was und es klappt jetzt. Ja, und das ist aber halt nur so die eine Seite der Medaille. Das sind genau die Erfolgsgeschichten, mit der auch die Diätindustrie wirbt. Und es gibt aber eben diese zweite Seite der Medaille, dass dann die Biologie deines Körpers dir reinkickt. Ja, unser Körper ist nicht dafür ausgelegt, unser Stoffwechsel ist nicht dafür ausgelegt, dass wir vorsätzlich Gewicht verlieren, weil das bringt uns in Gefahr. Ja, dass der Körper da anfängt, dagegen zu steuern. Das ist das, was uns vor dem Verhungern schützt. Und wir sehen halt immer nur die Erfolgsgeschichten und was dann halt vielleicht langfristig passiert, ne, dass die Menschen dann nicht nach einem Jahr angeguckt werden, sondern nach 5 Jahren und dann halt dicker sind als vorher und sich noch mehr abwerten und sich noch mehr hassen und noch weniger ihren Körper schätzen können. Das wird halt totgeschwiegen. Und warum? Ja, weil es so lukrativ ist. Die Diätindustrie ist also genial lukrativ. Ja, das ist die einzigste Industrie, die dir ein Produkt verkauft, das nicht funktioniert und dir danach die Schuld gibt, sodass du dann zurückkommst, das nächste Produkt kaufst und im Prinzip da nie von loskommst.
ich finde das gerade so spannend und ich will irgendwie, ich habe das Gefühl, ich grätsch in so eine Therapiestunde hier rein. Das meine ich aber jetzt gar nicht respektierlich. Ich finde das extrem wertvoll. Sorry. Und würde euch diesen Raum so gern geben, aber ich hab Fragen.
Ja, absolut.
Ja. Das soll auch gar keine Therapiestunde sein.
Genau, nein, das also.
Ich wollte sagen, das ist mir jetzt auch langsam ein bisschen unangenehm, wenn es so nicht geht.
Nein, ich finde das, also ich könnte, also ich hätte, ich persönlich gar kein Problem damit, jetzt hier eine Stunde mich hinzuhocken und hier zuzuhören, weil ich es unheimlich toll finde, was du erzählst und er bei mir auch Prozesse auslöst. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne einen Haken bei dieser Bezeichnung, weil das stößt mir immer wieder auf, gesundes Essen und ungesundes Essen. Was teilen wir da ein und was macht es mit uns, dass wir Essen bewerten?
Ich würde gerne Essen überhaupt nicht mehr bewerten. Also gesund und ungesund, gut und schlecht. Das Problem ist, dass wir das sofort moralisieren. Ja, also durch unsere Geschichte. Das ist ja, das steckt ja immer noch drin in uns. Ja, das ist ja sozusagen in unsere DNA eingebrannt, dass wir uns überlegen fühlen dürfen. Ja, wenn wir gesund essen, wenn wir gut essen, wenn wir schlank sind. Ja,
das, dann sind wir gut.
Dann
ne?
sind wir gut. Oder? Und das ist halt einfach ein ganz, ganz großes Problem. Wir moralisieren das dann und ne, ganz oft gehen wir halt in so eine Diät rein und ja, was sind die guten und was sind die schlechten Lebensmittel? Das ist ja auch sehr wandelbar. Ja, also in den 80er Jahren war Fett böse, jetzt sind es die Kohlenhydrate, die böse sind. Also wir haben ja auch immer wieder einen neuen Feind auf dem Teller und das ist ja eigentlich schon der Beweis, dass Diäten nicht funktionieren, wenn halt ständig irgendwie was Neues erfunden wird und ne, ständig dann eine neue Hoffnung verkauft wird, diesmal klappt's, das ist jetzt die eine magische Diät, mit der nehme ich auch auf jeden Fall ab. Und also je nachdem, wer halt gerade der Feind auf dem Teller ist, momentan ist es, geht es so Richtung Zucker und Kohlenhydrate, teilen wir uns das halt ein, ja, was wir für gut halten und wenn wir das essen, dann sind wir sozusagen zufrieden mit uns und mit der Welt und wenn wir dagegen verstoßen, dann haben wir halt versagt und das ist ein ganz, ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken, was da gefördert ist. Extreme sind nie gesund. Es ist aber halt auch unrealistisch zu glauben, dass wenn wir diese Diätkultur, also wenn wir diese Diätregeln so sehr verinnerlicht haben, dass wir dann glauben, wir können irgendwas in Maßen tun. Ja, also wir können dann sozusagen mal dagegen verstoßen. Ja, nee, das ist dann ein Cheat Day, wo du dann einfach ganz, ganz viele Schuldgefühle hast, wo du dann am nächsten Tag wieder in die Diät gehst oder wenn du halt aus irgendeinem Grund mal die Kontrolle verlierst, ja, wenn du so sehr dein Essverhalten kontrollierst, dann wirst du immer wieder an einen Punkt kommen, an dem du die Kontrolle verlierst, weil das einfach...
Und dich als Versagerin fühlst.
Richtig, weil das normal ist, weil Willenskraft eine begrenzte Ressource ist und
oh ja
genau, ne?
Nee, ohne Witz, also ich bin so 3 Monate so, ja Mann, voll gut, ich esse jetzt nur basisch und kann alles essen, was ich will und das ist super. 3 Monate später ernähre ich mich einen Monat nur noch von Zucker gefühlt, weil ich so einen Hieber habe plötzlich auf alles, was süß ist und fettig und geil und
das ist nicht deine Willenskraft, sondern das ist die Biologie deines Körpers, die dir da reingrätscht, ja. Und dann machen wir mal eine Ausnahme in Anführungszeichen. Ja, und dann fangen deine Zellen eine Party an zu feiern. Die denken sich, boah, richtig. Geil, da kommt was rein, Stoff,
Alter,
Mann. Genau, rein mit Party. Und dann sind die außer Kontrolle. Und dann ist es ja auch immer so schwierig, wieder in die Spur zu kommen. Ja, aus dem Cheat-Day wird dann irgendwie ein Cheat-Weekend und dann wird dann eine Cheat-Woche und dann denkst du dir irgendwie so nach 2 Wochen, na jetzt der
und
Monat
dann
ist ja eh gelaufen, ja, ich warte jetzt den 1. Februar ab und dann starte ich wieder durch und das ist einfach...
Oh Gott, I can relate so much.
Ja, und damit zeigst du deinem Körper halt eigentlich die ganze Zeit nur, du kannst mir nicht vertrauen, die nächste Hungersnot wartet schon. Ne, um der nächsten Ecke jetzt besser noch mal schnell in die letzten Abendmahlszenarien reingehen. Und ne, Lebensmittel verschwenden ist ja auch uncool. Also tue ich jetzt am besten noch die 3 Nutella-Gläser auslöffeln, ne, weil also
unbedingt.
ist ja dann quasi Selbstschutz. Ja,
ja,
und dann ist es weg.
Und dann ist es weg, genau. Und dann ne, sind wir eine Zeit lang diszipliniert und dann kommt das Leben dazwischen. Und das ist einfach so eine never-ending story.
Ich stand vor einem halben Jahr, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ich stand vor einem halben Jahr mit allem Zucker, was ich hatte, vor allem Getränke, so Limos und so, stand ich wie so eine Alkoholikerin in der Küche und habe das alles in den Ausguss gekippt, weil ich gesagt habe, ab heute kein Zucker mehr. Und habe alle restlichen Süßigkeiten weggeworfen. Nee,
hast du nicht erzählt.
Habe ich dir nicht erzählt, nee. Ne? Nee, das ist jetzt so ein, ja, wobei jetzt ist es vielleicht auch schon fast ein Jahr her. Das kein Zuckeressen hat dann eine Woche gehalten. Und ja, das Struggle ist real, sage ich immer, ne? Genau.
Wir haben in der ersten Folge unsere Erfahrung geteilt und da habe ich unter anderem erzählt, dass ich so ein, also da kann jede Frau ihre Geschichte von erzählen, wie man zum Jojo-Mädchen wird, ne, wo man Diäten beginnt, vollkommen fehlgeleitet. Bei mir sehr jung, ohne jeglichen Leidensdruck, tatsächlich sehr schlank, weil ich das einfach in Magazinen und in meinem Umfeld einfach so gesehen habe und als gegeben betrachtet habe, dass man das macht. Und long story short, auf jeden Fall jetzt im Grunde meinen Frieden damit mache, dass ich diese Phasen habe, von denen ich mich nicht freimachen kann. Ich kann es einfach nicht. Und da eher den Ansatz habe, dass ich meinen Frieden damit habe, dass es so ist, dass ich diese Phasen habe, wo ich denke, wo ich mich gut fühle und wo ich mich gesünder ernähre und es mir auch überhaupt nicht schwer fällt und so. Und dann passiert bei mir, hat es sehr viel mit emotionalem Struggle zu tun, mit meiner mentalen Verfassung. Und dann verfalle ich wieder in die andere Phase. Und diese ganzen Gedankenmuster, alles, was du gerade erzählst, da sehe ich mich auch, obwohl das bei mir nie dann Diäten in der Form sind. Trotzdem, obwohl es keine bewussten Diäten sind, nehme ich diese Phasen wahr und habe diese Denkweisen wie, ja, jetzt habe ich aber die Chips zu Hause, die esse ich jetzt einfach mal, dann sind die weg und so. Und ich hasse es, dass ich so gut Bescheid weiß über Kalorien von fast jedem einzelnen Lebensmittel, wo ich mir denke, woher weiß ich das eigentlich?
Ja, Mann, ich auch.
Was da drin ist und wie der Anteil von Fett, Kohlenhydrate und Zucker ist und dass ich bei einer Banane denke, oh, das ist ja ziemlich zuckerhaltig hier, Fruchtzucker, Banane ordentlich oder Trauben, das gönne ich mir jetzt bei einer Banane, ja, und obwohl ich mich eigentlich, ich bin in dem Moment nicht auf Diät, aber ich habe das im Kopf. Mhm. Ich greife zu der Banane, esse die Banane und hab im Kopf, eine Banane, das ist ja so der Schokoriegel unterm Obst.
Also ich habe bestimmt.
Dass ich mich davon nicht freimachen kann.
Ich habe bestimmt die Hälfte meiner Diätkarriere, die 25 Jahre lang angedauert hat, gedacht, ich bin nicht auf Diät. Also letztendlich ist es egal, wie wir es nennen, wenn wir uns ernähren mit dem Ziel, einen bestimmten Körper zu halten oder einen bestimmten Körper zu erreichen. Also Gewicht zu verlieren, dann ist es eine Diät, dann kann man das auch gesunde Ernährungsumstellung nennen oder was auch immer, Planprogramm, Lifestyle, whatever. Für mich ist dieser Struggle beispielsweise nicht mehr real. Ich habe den nicht mehr. Ich habe keine letzten Abendmale, ich habe keine Essanfälle mehr. Ich habe tatsächlich auch mittlerweile vergessen, wie viele Kalorien Lebensmittel teilweise haben. Also ab und zu poppt da nochmal so eine Zahl auf.
Aber wie kann man das vergessen?
Ja, erzähl uns doch mal deine Geschichte, Anthony. Ja. So wie du zu dem gefunden hast, was du ja heute für dich sehr gut lebst.
Wie kriegt man das aus seinem Kopf raus?
Ja.
Also ich glaube, bei mir war das ähnlich wie bei mir. Ich habe auch mit 11 Jahren meine erste Diät gemacht und nicht, weil mir jemand gesagt hätte, ich muss jetzt abnehmen oder ich wäre so dick, sondern ich war auch ein schlankes, durchschnittliches Kind, sage ich jetzt mal. Und ich dachte aber, dass Diäten zum Leben dazugehören, wie Autofahren und arbeiten gehen und wählen gehen, wenn ich erwachsen bin. Also ich dachte, das macht man halt, ja. Und genau. Mir wurde das halt so von meiner Umwelt auch vermittelt. Ne, an Frauen in meiner Familie, schlank ist besser, schlank ist schöner, schlank ist gesunder, schlank ist erfolgreicher, bla bla bla. Und dann, ja, dann rutschst du da irgendwie so rein und dann machst du die erste Diät und ne, kriegst dann ja auch total viel Lob und Applaus von außen, ja, und das gibt dir natürlich auch einen mega Kick, ne, die Anerkennung. Und die zweite Diät, die funktioniert dann nicht mehr so gut und die dritte Diät, die funktioniert dann auch nicht mehr so gut und man ist dann aber da drin und denkt sich so, ja, aber ne, wenn ich mich mehr anstrenge und dann, ne, irgendwann klappt's. Und ich habe dann Ernährungswissenschaften studiert, weil ich halt dachte, wenn ich nur genug weiß, dann kann ich auch dieses Problem mit meinem Körper und meinem Essverhalten lösen. Also ich war da so in so einer Phase, ich habe entweder gehungert oder ich habe gefressen. Irgendwie sowas dazwischen gab es nicht. Also es gab immer nur diese Extremen. Entweder Riesenmengen verschlungen oder halt tagelang überhaupt nichts gegessen oder von einem Apfel und einem Ei gelebt. Oder die komplette Sportverweigerung bis auf der anderen Seite dann Sportsucht. Also ich habe dann wirklich so in diesen Extremen habe ich mich bewegt und dachte halt, na ja, wenn ich jetzt Ernährungswissenschaften studiere und dann finde ich die eine magische Diät und die löst dann alle meine Probleme. Und das ist natürlich nicht passiert. Also ich habe dann, ne, wir hatten dann eine schöne Konkurrenz da am Laufen, ne, mit meinen Kommilitoninnen und haben dann mit den Professorinnen Diät-Tipps ausgetauscht und so. Und ich habe dann anschließend promoviert. Das war dann auch ein Umfeld, wo sehr viel Wettbewerb auch stattgefunden hat. Ne? Mhm. Und so ging es halt bei mir weiter. Spannenderweise die einzigen zwei Male, wo ich wirklich intuitiv gegessen habe, waren in meinen beiden Schwangerschaften, weil ich mir dann gedacht habe, okay, nichts ist mehr wichtig, von außen ist nichts mehr wichtig, es geht nur noch um dieses kleine Wesen in mir. Und dann aber danach auch wieder sofort, ne, der Struggle mit, ich brauche jetzt ein After-Baby-Body und ich muss wieder Phönix aus der Asche hier irgendwie auferstehen, und noch einen besseren Körper haben als vor der Schwangerschaft und ja, halt so dieses Ganze. Und ich bin 2018 dann krank geworden. Ich hatte auf einmal anaphylaktische Schocks, die kamen gefühlt von heute auf morgen. Also jetzt im Nachhinein, das hat sich schon irgendwie angekündigt, dass da was außer Balance gerät.
Was ist das?
Ein anaphylaktischer Schock, das ist eine ganz extreme allergische Reaktion, die bis hin zum Kreislaufversagen und dann zum Tod führt. Also ich habe auch so ein Notfallset und ein EpiPen und so. Also es war richtig heftig, wo du dann, also ich habe was gegessen, ich habe gemerkt, es liegt irgendwie am Essen und dann habe ich das Reagieren angefangen, war einige Male in der Notaufnahme und dann kam bei mir eben raus, das ist eine Mastzellaktivierungserkrankung, eine Histaminintoleranz. Also ich muss auf viele Lebensmittel jetzt verzichten. Ich habe viele Lebensmittelallergien. Und wahrscheinlich hatte ich diese Histaminintoleranz schon immer. Also ich hatte auch schon immer Probleme, so Magen-Darm-Probleme. Und es wurde wahrscheinlich nie diagnostiziert. Und es hat sich dann halt manifestiert. So um die 40 ist auch so ein typisches Alter dafür mit den Hormonumstellungen durch den Schwangerschaften und so. Und ich konnte einfach in der Zeit hatte ich einfach nur Angst zu sterben. Also der nächste Biss könnte quasi mein Tod sein. Und dann ist halt plötzlich ganz viel nicht mehr wichtig. Ne? Das verschiebt ganz krass deine Prioritäten. Da ist es dann erstmal egal, wie du aussiehst, weil, also, was mich angetrieben hat, war, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder ohne ihre Mutter aufwachsen. Und das setzt einfach ganz, ganz viel in Relation. Und ich hatte auch einfach die Kraft nicht mehr, Diät zu machen oder Sport zu treiben. Ich habe es nicht mal von der Kraft her durch meinen Tag geschafft. Also ich habe nicht mal meinen Alltag geschafft. Es gab Tage, da konnte ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen. So schlecht und so krank habe ich mich gefühlt. Und ich bin halt auch so jemand, ich brauche dann irgendwie einen Plan. Und na, ich brauche irgendwas, wo ich mich so festhalten kann. Und habe ich mir gedacht, okay, wenn Diäten nicht mehr funktionieren, dann muss ich jetzt halt intuitiv essen lernen. Weil das war so das Einzige, was mir eingefallen ist, was ich halt sonst machen kann. Und dann habe ich halt immer noch gehofft, naja, wenn ich jetzt anfange, intuitiv zu essen, dann werde ich auf jeden Fall abnehmen, ja. Weil das wurde mir versprochen. Wenn ich dann alles gelöst habe und dann hören die Essanfälle auf und dann wäre ich auf jeden Fall schlank. Und dann habe ich aber sehr, sehr schnell einfach gemerkt, das widerspricht sich alles. Ich kann doch nicht irgendwie mir auf der einen Seite sagen, ich akzeptiere jetzt meinen Körper und dann sage ich mir auf der anderen Seite so im nächsten Atemzug, und jetzt stelle ich mir vor und visualisiere, wie ich 10 Kilo schlanker aussehe. Also für mich hat das irgendwie dann überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann bin ich halt jemand, wenn ich ein Problem habe, kaufe ich mir erstmal ein Buch. Und ich versuche auch Probleme sehr gerne im Kopf zu lösen. Und das sagt meine Therapeutin auch dann immer zu mir, Frau Post, wir lösen das Problem gerade wieder im Kopf. Wollen wir denn jetzt mal wieder in den Körper kommen? Und dann sage ich so.
Da fühle ich mich gerade sehr gesehen.
Nee, ich auch. Ich bin ungern. Auch so ein Buchmensch. Ich renne auch sofort los. Ich kaufe mir aber nicht nur eins, sondern ich kaufe mir dann gleich 5.
Ja, ja, siehst du die Bücherwand hinter mir?
Dann wird das studiert. Genau. Und dann wird da, natürlich, du lernst auch viel.
Genau.
Aber ja, ich bin auch diejenige, die rennt sofort los und kauft Bücher.
Genau.
Und ja, und ich versuche alles in meinem Kopf auszumachen.
Genau, so bin ich halt auch. Und ich habe dann halt einfach das Lesen angefangen und dann ist dieses Paralleluniversum aufgegangen, wo ich dann mir gedacht habe, so wow, es gibt eine Fat-Acceptance-Bewegung. Wie krass ist das denn? Die gibt es seit 50 Jahren. Es gibt Health at Every Size. Oh, intuitiv essen, das hat ja gar nichts mit Abnehmen zu tun. Das hat ja 10 Prinzipien und das erste Prinzip ist, lege die Diätmentalität ab. Interesting. Und dann habe ich halt wirklich da, und dann ist mir sozusagen, sind mir noch zwei Sachen so dazugekommen. Ich habe da als Wissenschaftsjournalistin noch gearbeitet und habe da bei einer Ernährungszeitschrift gesagt, boah, ich habe da was Cooles Neues entdeckt. Health at Every Size ist echt der letzte neue geile Scheiß, ja. wusste gar nicht, dass es das schon 50 Jahre gibt. Und dann habe ich da einen Leitartikel drüber geschrieben und musste mich dann halt sehr, sehr schnell, sehr tief da auch in die Materie einarbeiten, beruflich bedingt. Und ein großes Abspeckunternehmen hat zeitgleich da eine App rausgebracht für Kinder von 8 bis 13 Jahren, die mit so einem Belohnungs- und Punktesystem gearbeitet hat, die ihnen auch eben vermittelt hat, nur wenn du schlank bist, bist du liebenswert. Und das hat mich so getriggert, das hat mich so wütend gemacht. Ich war eine Woche lang so wütend, also ich habe gekocht vor Wut. Der Hund hat den Schwanz eingezogen und hat sich die ganze Woche versteckt. Also es tut mir auch wirklich immer noch leid, dass ich meinen Hund da auch so. Also ne, ich hab dem ja nichts, aber der hat das einfach so gespürt. Der ist nee, so der sensibel.
Das.
Ja, ja. Ja, der ist so sensibel.
Wir sind, wir sind beide auch Tierbesitzerinnen oder Tierfreundinnen und
die spiegeln alles.
Genau.
Fühlen das so stark.
Und ich habe auch, ich bin geplatzt vor Wut und da hat sich wirklich bei mir eine Tür geschlossen. Und dann stand ich auch vor dieser riesen Herausforderung. Ja, wie akzeptiere ich denn meinen Körper? Wie esse ich denn intuitiv? Wie finde ich denn Freude an Bewegung? Also für mich war das auch irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln. Und also das Geheimnis ist, du machst einen Schritt nach dem anderen. Und Mia, du bist auf einem mega Weg da schon, dass du sagst, okay, ich akzeptiere jetzt mal die Situation, wie es ist. Ja, das ist so der erste Schritt.
Hat gedauert.
Sich wirklich da mit ganz viel Hingabe und Mitgefühl und Respekt zu begegnen und sich solche Sachen zu sagen wie, ich muss meinen Körper jetzt nicht lieben, aber ich kann trotzdem gut für ihn sorgen. Ja, ich kann meinen Körper trotzdem respektieren und ich kann meinen Körper trotzdem gut behandeln. Und das ist für mich eigentlich so der absolute Gamechanger gewesen, wie ich mit mir selbst angefangen habe zu sprechen. Und das ist auch definitiv was, was man üben muss, wenn man sich die ganze Zeit nur abwertet, weil das halt vielleicht schon die Umgebung seit frühester Kindheit gemacht hat und irgendwann internalisiert man das, nennt sich das. Also man verinnerlicht sozusagen diese negative Meinung, die von außen immer auf einen draufkommt und glaubt es dann auch von sich selbst. Und das ist natürlich ein Riesenhindernis. Ja, Selbstwert, ein geringer Selbstwert ist ein Riesenhindernis. Und daran zu arbeiten, sich wirklich gut um sich selbst zu kümmern, wirklich freundlich mit sich selbst zu sprechen, so wie du jetzt mit einem geliebten Menschen sprechen würdest, so wie du vielleicht mit deinen Kindern sprichst. Ja, wir sind ja unsere allerschlimmsten KritikerInnen in der Regel.
Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr stark propagiere, weil ich das mir also wirklich hart erlernt habe und zu leben. Wir reden hier von einem Prozess, nicht von einem, also es ist eine Reise und ich bin nicht am Ziel oder es gibt kein Ziel, glaube ich. Es ist einfach eine Reise und solange man auch unterwegs ist, sollte man Spaß dabei haben, denke ich immer. Aber mein Prozess war und ist, milde mit mir zu sein in allen Phasen. Und wir haben in der letzten Folge über Selbstliebe gesprochen, wie ich Selbstliebe sehe, nämlich halt eben wie die Liebe zu einem anderen Menschen. Das heißt, man findet nicht immer alles toll. Man kann den auch mal nicht leiden oder findet ihn auch richtig scheiße, aber trotzdem liebt man denjenigen. Und diesen Weg gehe ich und der tut mir auch gut, dass, wie gesagt, ich bin null frei von dieser Diätkultur, ich bin null frei von dieser Gesellschaft. Ich habe immer wieder diese Gedankenmuster, nur dass sie mir halt immerhin auffallen und wenn ich es doch nicht dann schaffe, so ganz bei mir zu sein und sonst dann immerhin den Frieden mit der Situation machen kann. Das ist allerdings auch immer wieder jedes Mal von neuem eine bewusste Entscheidung. Das ist nicht etwas, was so internalisiert ist, dass ich das immer fühle, sondern das ist jedes Mal die bewusste Entscheidung, dass es so ist. Und ich habe da viel zum Beispiel rausgezogen, ich bin kinderfrei, zu beobachten, wenn Frauen, Freundinnen in meinem Umfeld, wie auch immer, schwanger werden, da starke Raucherinnen, Frauen, die Alkohol getrunken haben, Frauen, die mit ihrem Körper auch ernährungstechnisch nicht so ich will nicht sagen, dass es ihnen leicht gefallen ist, aber wie das funktioniert hat, weil da war plötzlich die Verantwortung für einen anderen Menschen da. Und viele dann nach der Schwangerschaft dann aber auch zum Beispiel wieder angefangen haben zu trinken. Es gibt das Beispiel jetzt einer prominenten Schauspielerin, die da auch ein Buch drüber geschrieben hat, die nur in ihrer Schwangerschaft es hingekriegt hat, auf Alkohol zu verzichten, aber vorher und nachher Alkoholikerin ist. Also sie war es natürlich auch in der Zeit, aber sie hat halt eben dann tatsächlich geschafft, in der Phase nicht Alkohol zu trinken, weil sie die Verantwortung für diesen Körper in ihrem Körper hatte. Und ich gedacht habe, so muss ich mich doch aber selber sehen. Warum ist diese Verantwortung für mich nicht da? Also wieso, und das ist jetzt gleich wie mit der Selbstliebe, warum ist die nicht für mich da wie für einen anderen Menschen? Und dass das ist ein Weg, den ich jetzt gehe und den ich versuche zu vermitteln, der aber, das ist nicht eine Erkenntnis und dann lebt man das und dann ist alles fein, sondern das ist auch ein Struggle, das ist auch ein Kampf und das ist aber auch fein, weil das Outcome für mich funktioniert und positiv ist.
Mit mir macht es gerade total viel, weil ich sofort wieder so ein, jetzt kriege ich fast Pipi in die Augen.
Das ist okay, das ist einfach emotional, dieses Thema.
Mhm. Man sieht das auch ganz arg, wie es an dir kratzt, was wir gerade sprechen. Und es ist klar, warum du so fühlst und es ist klar, warum wir warum wir uns diese Selbstliebe nicht so geben können, wie wir sie anderen Menschen geben, weil wir das so nicht so gelernt haben. Gerade Frauen und weiblich gelesene Personen, wir haben fügsam zu sein, wir haben unsere Bedürfnisse hinten anzustellen. Wir müssen uns erstmal um alle anderen kümmern, bevor wir uns um uns selbst kümmern können. Ja, wenn wir, also ich sag sowas gern wie, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und gerade Frauen und weiblich gelesene Personen, die haben da sofort so einen Widerstand. Nein, ich darf mich nicht so wichtig nehmen. Das ist egoistisch, das ist egozentrisch. Ja. Und nein, wenn du im Flugzeug bist, musst du dir auch zuerst die Sauerstoffmaske aufziehen, weil sonst kannst du niemand anderem helfen. Du musst erst dich gut um dich selbst kümmern, wenn du dich um andere kümmern willst. Und ja, also es ist nicht so, als hätte ich hier die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Mir fällt das unheimlich schwer.
Für mich ist es halt irgendwie, schnief. Es ist so unerreichbar, weil Mia kennt es schon. Mein Körper, ich bezeichne meinen Körper gerne so im Witz als Wrack. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, wie kacke das von mir ist. Mhm. Weil ich mich halt nie, ich konnte mich nie auf meinen Körper verlassen. Und hatte immer irgendwas, ich war auch eigentlich immer krank, so. Und das, das tut gerade voll weh, weil ich so das Gefühl habe, ich werde das nicht schaffen, ich komme da nicht hin.
Ich glaube,
also, so ein Berg.
Ich will dir jetzt keinen Tipp geben im Sinne von, ich weiß es besser, null. Aber ich glaube, wir müssen nichts schaffen. Wir müssen nicht irgendwo hinkommen, da gibt's kein Ziel. Das hat mir viel Frieden oder es gibt mir viel Frieden, dass ich weiß, dass ich habe es vielleicht nicht so stark wie du, aber ich habe diese Momente, in denen ich mich auch scheiße finde und in denen ich meinen Körper scheiße finde und alles. Und in diesem Moment bewusst dagegen zu arbeiten, dass ich diese, ich sag's mal, Milde habe, dann einfach sage, ja, dann finde ich jetzt halt einfach scheiße. Dann ist das, ich muss nicht dahin kommen, weil, und das ist, deswegen bin ich bei Selbstliebe und bei diesen ganzen Begriffen, die ja manchmal so starke Emotionen bei anderen auslösen, sagen, ich kann das nicht, ich kann mich nicht lieben, ich kann mich nicht akzeptieren, ich kann mich nicht positiv sehen, ich muss es neutral sehen, wo ich immer denke, ich kann damit besser arbeiten, dass ich das doch positiv versuche zu bewerten oder von Liebe zu sprechen, weil da gibt's kein Goal. Sondern das ist etwas, was mich umhüllt, was mich ummantelt, was mich auch schützt. Ich bin riesen Verfechter von Selbstschutz. Einfach, dass ich diesen Anspruch nicht an mich habe. Und da sind wir aber so gepolt. Wir haben diesen Anspruch, die 10 Kilo zu verlieren, die immer jünger auszusehen, immer toll auszusehen, immer begehrenswert zu sein, fuckable zu sein, was auch immer. Und zu sagen, oder halt eben glücklich zu sein, uns anzunehmen, im Frieden mit uns zu sein. Das sind ja auch alles wieder so Goals. Und ich denke, nee, für mich ist es kein Goal mehr. Sondern es ist ein State of Mind. Und dann, und wenn du den nicht, wenn das nicht geht, dann geht's halt eben nicht. Und dann sei milde mit dir in dem Moment.
Sehe ich auch so.
Ja.
Das darf so sein. Du darfst dieses Gefühl haben, du schaffst es nie. Mhm. Das ist jetzt gerade deine Situation. Und dann ist die Frage, muss das denn überhaupt dein Ziel sein? Muss Körperakzeptanz oder Selbstliebe, muss das denn jetzt überhaupt dein Ziel sein? Könnte nicht dein Ziel auch sowas sein wie Körperneutralität oder Körperrespekt, ja. Dass du wenigstens deinem Körper mit Respekt begegnest, dass du dich darauf konzentrierst, was er dir rückmeldet, was er vielleicht für Bedürfnisse hat. Du musst deinen Körper nicht lieben, um ihn gut zu behandeln.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Na? Ja, es ist halt, ja, wahrscheinlich sitzt es bei vielen auch tief, wenn man schon früh mit dem Körper zu tun hat. Krankheitstechnisch. Und ja, das ist auch ein Glaubenssatz. Das ist vielleicht meine große Aufgabe, meinen Körper nicht als Wrack anzusehen, der sowieso immer krank ist, sondern auch mal, ja, als, keine Ahnung, als krasse Maschine, die echt schon einiges geleistet hat.
Aber ich meine, auf der anderen Seite hat das, was dein Körper dir, sagen wir mal, so in den Jahren auch durch Krankheit und alles auch abverlangt hat oder was beschäftigt hat. Ich versuche das jetzt irgendwie wertfrei zu benennen, weil ich das so sehen so
ja.
Das hat dich so extrem weit gebracht mit dem, wie du dich mit dir selbst beschäftigst.
Ja.
Mit Selbstreflexion. So viele befinden sich ja in einer ständigen Selbstnegierung, weil man muss sich optimieren. Es geht immer nur voran, höher, schneller, weiter und es gibt aber kaum Reflexion, sondern es wird einfach angenommen. Schlanker ist schöner. Mit 10 Kilo werde ich mehr geliebt oder was auch immer. Und reflektieren nicht darüber oder halt ein kranker Körper versus einem gesunden Körper. Und bei dir findet seit Jahren schon, und ich finde das so wertvoll, wenn man auch mit dir zusammen ist, wie viel Selbstreflexion da ist, wie wenn wir auch reden, wie du in der Lage bist, ohne zu verletzen, Dinge, die dir aufstoßen, im Umgang mit mir zum Beispiel, anzusprechen, damit ich auch reflektieren kann, mich nicht angegriffen fühle und dann können wir uns darüber austauschen und gleichzeitig, wenn ich was sage, das Inhaltliche, was ich sage, zu verarbeiten und es nicht als Angriff zu nehmen. Ja, das sind alles Zeichen davon, dass du, und das ist eben Teil deiner Geschichte und Teil dessen, dass dein Körper dich auch mal im Stich gelassen hat und so.
Ich glaube, das ist jetzt irgendwie in unserer Folge heute so ein bisschen aufgebrochen bei dir gerade. Die Schleusen sind geöffnet.
Ich kann das so gut nachvollziehen, weil mein Körper hat mich ja auch so im Stich gelassen. Ich konnte mich ja gar nicht mehr auf ihn verlassen. Ne? Plötzlich hatte ich anaphylaktische Schocks und also es war schwierig, das anzunehmen und es war schwierig auch zu akzeptieren, dass der Körper nicht mehr so funktioniert wie früher und dass ich beispielsweise halt auch nicht mehr so leistungsfähig wie früher bin. Und trotzdem gehört mein Körper zu mir. Ne? Die geliebten Anteile und die ungeliebten Anteile, das gehört alles mir. Das ist alles das, was mich ausmacht. Und wenn es ganz schlimm ist, also wenn ich so einen ganz schlimmen Tag habe, und ich habe die definitiv auch, dann sage ich mir halt sowas wie, mein Körper ist das größte Geschenk, das mir jemals gemacht wurde, weil er ermöglicht mir, trotz aller seiner Macken, ja, auf dieser Welt zu sein und in Verbindung mit anderen zu gehen. Und das ist ja das, was das Menschsein ausmacht. Also was für mich das Menschsein ausmacht, absolut, ist in Verbindung zu gehen. Und das kannst du mit jedem Körper.
Und im Fall von Frini kann ich nur sagen, du bist darin besonders gut. Ja.
Ja. Ich glaube, manchmal brechen einfach so Wunden auf, die man bearbeitet und je nach Tagesform sind dann die Schleusen manchmal geöffnet.
Ist ja auch schön, wenn das hier nicht so ein oberflächliches Gespräch ist, oder? Sondern wenn auch wirklich sich was bewegt.
Genau, das wollen wir ja auch. Also wir wollen ja auch Verletzlichkeiten zeigen, um einfach auch, das ist ja uns ja ein großes Anliegen, zu zeigen, dass so viele von uns strugglen mit bestimmten Themen und dass es in Ordnung ist und dass uns aber ganz viel mehr ausmacht als eben nur so ein Thema.
Ja, total. Ich finde eigentlich, ich weiß, es ist jetzt gerade sehr hart für dich, aber eigentlich ist es das Wertvollste, was in unserem Gespräch hätte passieren können, dass tatsächlich was
voll, das
passiert.
Bewegt total. Es passiert total viel gerade in mir.
Weil wir könnten
ich werde mir danach direkt erstmal Bücher kaufen.
Sag mir Bescheid, wenn du Buchtipps brauchst.
Bitte, kannst du uns allen Buchtipps geben für alle, die sich mit diesem Thema befassen wollen, die wie ich jetzt gleich losrennen, außer dein Buch natürlich?
Das ist vorneweg.
Das ist sowieso vorneweg.
Ja, natürlich, genau. Also bitte erstmal losrennen und mein Buch kaufen.
Kommt in die Shownotes direkt mit Link wahrscheinlich sogar.
Das wäre toll. Also ich freue mich natürlich drauf. Also was ich halt möchte, ist, ich möchte Neugierde für das Thema wecken. Ich möchte möglichst wenig Widerstände aufbauen, ja, sondern ich möchte wirklich, das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte die Menschen einladen, mal die Welt so aus meinem Blickwinkel zu betrachten und einfach zu sagen, hey, guck mal, ne? Also du hast deine Perspektive. Und hast du nicht mal Bock, meine einzunehmen? Also das soll sozusagen dieses Buch machen oder das soll meine Arbeit machen. Ich habe bei mir auf der Homepage einen Link, der heißt Ressourcen. Ja,
nice. Super.
Kann ich euch auch sehr gerne geben. Und da habe ich wirklich sowas aufgegliedert wie, ich bin neu, wo fange ich an? Welche Podcast-Episoden kannst du hören? Welche Bücher kannst du anfangen zu lesen? Wen musst du in der Anti-Diät-Bewegung kennen? Also ich gebe euch das sehr, sehr gerne, den Link. Und das ist wirklich so ein Einstieg. Ne, was kann ich tun? Weil dieses Thema ist wahnsinnig überfordernd. Mhm. Du bist auf einmal in dieser neuen Welt, in diesem Paralleluniversum, wie ich es gerne nenne. Und am Anfang geht es irgendwie nur so um dich, ne, um so deinen individuellen Struggle. Und dann merkst du auf einmal, oh, irgendwie dieses Thema ist viel größer. Und ich habe immer so das Gefühl, es beantworten sich 10 Fragen und es poppen 20 neue auf. Und du merkst einfach, wie dieses Thema größer und größer und größer und größer wird. Ne, die Diätkultur hat ihre Wurzeln im Rassismus. Sie hat ihre Wurzeln im Patriarchat. Und das eine kann sozusagen ohne das andere nicht sein. Also wenn wir Diätkultur bekämpfen wollen, dann müssen wir auch Rassismus bekämpfen. Und Diätkultur kann eben nicht mehr bestehen, wenn wir Rassismus bekämpft haben. Und das ist einfach so ein Riesenthema und das ist total überfordernd. Und es lohnt sich aber so, da reinzugehen. Und manchmal ist es auch echt kacke, da reinzugehen, weil dann, es gibt so einen Point of No Return, ja. Wenn du es dann mal verinnerlicht hast und dann kannst du es einfach auch nicht mehr nicht sehen.
Ja.
Und dann findest du auf einmal Serien blöd, ja, die du früher voll toll fandest und du denkst so, ja, Mist.
Allerdings, ja, ich meine, Befreiung ist jetzt aber auch, oder ist halt auch nicht unbedingt komfortabel, ne? Das ist, das musste man vielleicht als erstes annehmen.
Ja, das sagen wir ja auch ganz oft. Ich fand es so schön, dass du gerade gesagt hast, es ist manchmal kacke, weil das ist genau mein O-Ton, den ich ganz oft zu Leuten sage, dich mit dir selber zu beschäftigen, ist so oft so kacke, weil es so weh tut.
Meistens.
Aber es bringt so viel. Es bringt so unfassbar viel.
Ja.
Mir hat dieses Gespräch hier so unglaublich viel gebracht.
Ja.
Ich glaube, Vrini auf jeden Fall auch, wenn nicht sogar mehr. wir haben hier immer so ein Skript vor uns liegen, wo wir denken, das sind die Fragen, die wir stellen wollen. Und ich meine, wir hätten, glaube ich, unendlich viele Fragen gehabt an dich. Ich bin aber sehr happy mit dem Outcome, weil ich glaube, dass diese Folge uns allen extrem viel gibt und auch unseren ZuhörerInnen. Und den Link mit den Ressourcen ist, glaube ich, für alles Tiefergehende jetzt auch sehr viel, bringt sehr viel mehr, als wenn wir jetzt, sagen wir mal, den BMI auseinandergenommen hätten oder was auch immer.
Ja.
Deswegen mal wieder eine Folge, bei der sehr viel nacharbeiten wird.
Mhm. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, das Erste ist, was man tun sollte. Wie hast du es formuliert?
Was kannst du machen, wenn du dich auf den Weg begeben willst, deinen Körper zu akzeptieren? Ja, das muss kein Ziel sein. Aber es kann ein Ziel sein und auch Selbstliebe muss kein Ziel sein. Es kann ein Ziel sein. Vielleicht wird es auch irgendwann zum Ziel. Ne? Also manche Sachen, was man sich jetzt nicht vorstellen kann, können ja irgendwann auch zum Ziel werden. Und für mich war der absolute Gamechanger, zu schauen, wie ich mit mir selber spreche und dieses Selbstgespräch wirklich auch positiv zu gestalten. Und was, glaube ich, so den allermeisten Unterschied machen könnte, ja, für uns als Gesellschaft, wo auch wirklich jede Person sofort mit anfangen könnte, ist aufzuhören, Körper zu kommentieren und Essverhalten zu kommentieren. Also nicht den eigenen Körper, nicht den Körper der Kinder, nicht den Körper von irgendwelchen Fremden, nicht den Körper von irgendwelchen Familienmitgliedern. Und es geht auch absolut niemand an, was irgendwie jemand auf dem Teller hat. Das ist einfach keine Kommentarspalte, was auf dem Teller liegt.
Außer man will probieren.
Ich glaube, damit.
Dann kommentierst du es nicht, dann forderst du vielleicht einfach mal ein bisschen ein.
Ja. Das sieht toll aus, darf ich
es
mal.
Es darf immer gefragt werden. Nee, na, aber ich glaube, da würden wir einfach schon ganz, ganz viel bewegen. Und so leben wir es ja auch der nächsten Generation vor. Ne? Überleg mal, wenn du, ne, weil, oder beispielsweise überleg mal, wenn du so mit Freundinnen zusammensitzt, ja, und dann läuft halt eine mehrgewichtige Person vorbei und dann lästerst du über die und es zeigt dir auch, selbst wenn alle deine Freundinnen schlank sehen, dann zeigt es ihnen, wow, hier wird nach dem Aussehen beurteilt. Also ich darf nicht dick werden, weil sonst bin ich weniger wert. Ne, und das ist ja was wir vermitteln. Und ja, alles, was sozusagen die Achtsamkeit erhöht, ja, was uns hilft, im Moment zu sein, ist hilfreich. Also auf dem Weg zur Körperakzeptanz. Und was ich immer so schön finde, ich sehe halt Health at Every Size oder intuitive Ernährung, das ist wie so ein großer See und du schmeißt irgendwo so ein kleines Steinchen rein und dann zieht es einfach so ganz weite Kreise. Also es ist völlig egal, in welchem Bereich deines Lebens du dich um deine Bedürfnisse kümmerst, in welchem Bereich deines Lebens du die Achtsamkeit erhöhst, in welchem Bereich deines Lebens du ja anfängst, im Moment zu sein. Ja, das wird sich auf alle anderen Bereiche ausweiten oder in welchem Bereich deines Lebens du anfängst, Grenzen zu setzen. Das wird einfach riesen Kreise ziehen. Und das ist halt auch das Schöne an Health at Every Size. Es gibt kein richtig mehr oder kein falsch mehr. Es gibt kein Versagen mehr, sondern es gibt nur noch Gelegenheiten, was über dich zu erfahren, was über dein Essverhalten zu erfahren, was über dich und deinen Körper zu lernen. Und es ist einfach so ein Schritt nach dem anderen. Und selbst alles, was sozusagen früher ein Rückschlag gewesen wäre, ne, also vielleicht dann doch irgendwie der nächste Essanfall, da kannst du entweder dich fertig machen, so, da hast du wieder keine Willenskraft, bist nur eine Versagerin, oder du sagst dir, okay, ich hatte jetzt diesen Essanfall, ne, Akzeptanz der Situation. Was hat denn dazu geführt, dass der da ist? Habe ich vielleicht mich den ganzen Tag nicht gut um mich gekümmert? Habe ich nicht ausreichend gegessen? Habe ich zu wenig geschlafen? Habe ich mir nicht überlegt, Pause zu machen? Ne? Also was war denn der Grund dahinter? Kann ich mich irgendwo anders, besser um mich selbst kümmern? Weil das ist auch das, woran ich in meinen Beratungen beispielsweise mit meinen KlientInnen arbeite. Bei mir hat vorhin dieses Beispiel mit Alkohol oder kein Alkohol in der Schwangerschaft. Da war die Motivation so riesig. Mhm. Da war das Warum so groß, dass alles andere, dass der Alkohol sozusagen keinen Platz mehr hatte. Und das ist das, was Health at Every Size und was intuitive Ernährung ausmacht. Das Warum ändert sich, die Motivation ändert sich, sodass ich mir dann irgendwann den Zucker beispielsweise nicht mehr verbieten muss, sondern ich liebe Zucker, ich esse gern Zucker, ich esse gern Süßigkeiten, aber halt aus einer inneren Motivation raus, weil ich meinen Körper respektiere, weil ich auf meinen Körper höre, ja, einfach in einem Maße, wie es mir gut tut. Nicht, weil das eine Willenskraft ist oder weil es irgendwie eine Regel ist, die ich mir so oben drüber stülpe, ja, sondern weil das aus einer inneren Motivation heraus geschieht. Und ja, es gibt definitiv dann auch mal Situationen, wo das nicht klappt, wo ich mir dann danach denke, so, oh, Esskoma, okay. Und dann kannst du dich aber auch wieder fragen, okay, was hat denn jetzt dazu geführt, dass ich eben nicht auf die Signale meines Körpers hören konnte? Na, also dieses ganz arg Wertschätzende mit dir selbst. Na, so wie wir geben ja so gern die Liebe nach außen an alle anderen. Und das ist was wir einfach anfangen dürfen, uns diese Liebe und diese Wertschätzung, diese Hingabe, die Fürsorge und dieses Mitgefühl auch uns selbst zu geben.
Und das ist ein wunderschöner Abschluss.
Ja, total.
Ich fühle mich extrem schlecht, aber ein wunderschöner Abschluss, weil diese Worte sind sehr stark, finde ich. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so und Vriendchen so. Dieses Gespräch hat Lust gemacht auf mehr.
Voll.
Dementsprechend geht in die Shownotes. Instagram-Account, Webseite, Podcast, das Buch Gesundheit kennt kein Gewicht. Health at any size. Das ist etwas, da könnt ihr euch wirklich reinlesen, reinarbeiten und so viel für euch rausholen. Ich glaube, diese Folge hat das gezeigt. Bei uns arbeitet viel nach. Vielen, vielen lieben Dank, Anthony.
Ja, danke.
Für dieses wundervolle Gespräch.
Sehr gerne.
Dass ich jetzt irgendwie so barbarisch hier hatte. Aber
wir haben das Timeout-Zeichen von der Regie bekommen.
Ja, weil das, wie du gesagt hast, das Thema ist unerschöpflich und dementsprechend könnte auch diese Folge unendlich lange gehen. Vielen lieben Dank, Anthony.
Tausend Dank.
Danke, dass ich da war. Es war total schön mit euch.
So, Mia und ich haben vorhin schon ausgemacht, wir gehen mit Merle, unserer Produzentin, jetzt zum Italiener.
Ja.
Und ich freue mich auf, die hat so eine geile Feigenpasta. Und
Nudeln.
Die werde ich jetzt essen.
Genau, ganz intuitiv. Wir sind alle intuitiv auf Nudeln eingestellt jetzt.
Und entschuldigt mein Schniefen heute, aber die Schleusen waren geöffnet.
Dafür entschuldigt man sich hier nicht bei uns.
Ja, wobei so ein Schniefen auf dem Ohr zu haben, ist jetzt ungeil.
Nein, aber Wein ist hier erlaubt.
Ja, das ist erlaubt.
Gefühle sind hier erlaubt.
Ja, ja, ja.
So, ihr Lieben, die uns zuhört, bewertet uns bitte, schenkt uns einen Sterneregen, empfiehlt uns weiter, abonniert
den Podcast.
Den Podcast.
Er heißt Hirn und Hupen.
Falls ihr es noch nicht mitgekriegt haben solltet.
Ja.
Abonniert Antonis Podcast und wir freuen uns extrem auf euer Feedback.
Ja, und auf nächste Woche mit euch hier bei Hirn und Hupen.
Eure Mia
und eure Vreni.
Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.